Einen besonderen Vorrecht heute Morgen hier zu sein, besonders an diesem Tag. Ich habe es im Voraus erst kurz erfahren. Das Thema, worüber ich rede heute Morgen, ist freilich sehr passend zu dem, auch was Sie vorher beim Denkmal gesagt haben. Es hat mich sehr bewegt, muss ich persönlich sagen, als Sie diesen Kranz hingelegt haben. Ich habe gedacht, womöglich war mein eigener Vater verantwortlich für den Tod mancher, die hier verehrt wurden heute Morgen, oder woran man gedacht hat. Und ich habe gedacht, wie die Zeiten sich geändert haben. Wie die Zeiten sich geändert haben. Unsere Väter haben aufeinander geschossen. Manche, die hier sind, sind direkt Betroffenen. Ich bin in den Kriegsjahren geboren, bin in Kanada aufgewachsen. Ich habe natürlich die Geschichte, ich war auch Geschichtslehrer, von der Seite der Engländer, der Kanadier, der Amerikaner gelernt. Aber seit vielen Jahren bin ich hier in Deutschland unterwegs. Einige meiner besten Freunde sind Deutschen. Und immer wieder denke ich dran, wie die Zeiten sich geändert haben. Und so ist es für mich ein besonderes Vorrecht, heute Morgen zu diesem Thema hier zu reden, Gott und die Völker. In meiner Muttersprache, in Englisch, gibt es einen Spruch: Good fences make good neighbors. Einige werden es verstanden haben. Gute Zäune machen gute Nachbarn. Das ist ein interessanter Gedanke. Gute Zäune machen gute Nachbarn. Jeder Mensch braucht seine Intimsphäre. Und klar abgegrenzt, klar gestellte Grenzen für eine Familie zum Beispiel sind sehr wichtig. Meine Frau und ich haben hier in Deutschland, in der Pfalz, unter drogengefährdete jungen Menschen gearbeitet. Einige Jahre lang. Wir hatten zu jener Zeit schon unsere vier Kinder. Wir hatten aber ein offenes Haus, Tag und Nacht, mit Betonung auf Nacht. Die Leute, die jungen Menschen waren immer bei uns willkommen, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden pro Tag. Wir waren immer da. Wir meinten, das wäre ein wichtiger Dienst für diese jungen Menschen. Wir haben aber realisiert, und ich denke, gerade rechtzeitig, wir haben es an unseren Kindern gemerkt, wir haben es an uns selbst als Ehepartnern gemerkt. Wir haben gemerkt, wir dürfen das nicht machen. Wir brauchen als Familie, wir brauchen als Ehepaar auch unsere Intimsphäre. Und am Anfang fiel es uns schwer, diese Grenzen zu setzen. Und es fiel auch den jungen Menschen schwer, zu akzeptieren, dass wir, die wir vorher immer für sie da waren, plötzlich uns ein bisschen zurückgezogen haben. Grenzen gesetzt haben, wo wir als Familie, wo wir als Ehepartner einfach allein unter uns waren. Aber mit der Zeit haben sie gemerkt, dass wir aus diesem Intimsphäre heraus viel besser in der Lage waren, eigentlich ihnen nachher zu dienen. Denn aus dieser Geborgenheit heraus haben wir eine Kraft gewinnen können, die es möglich machte, dass wir sogar unseren Dienst an den anderen außerhalb von dieser Intimsphäre noch besser leisten konnten. Und diese persönliche Erfahrung hat mich bestärkt in der Glaube, dass jeder Mensch, jede Familie, aber auch jedes Volk seine Intimsphäre braucht. Und für mich war das auch ganz besonders, heute Morgen teilzunehmen, hier an eurem Gedenkfest. Denn ein Dorf, eine Stadt, ein Ort braucht auch die Pflege von diesem Heimatgefühl. Und dazu gehört das Trauern wie auch das Feiern. Und ich möchte heute Morgen über solchen Grenzen reden. Sei es eine Dorfgemeinschaft, sei es ein Volk, wie das deutsche Volk. Gott und die Völker. Vor einigen Jahren war ich mit Vorträgen in Sizilien unterwegs, bin schon einige Male dort gewesen. Und damals war meine Familie mit dabei, es war Sommer. Jeden Abend hatten wir an unterschiedlichen Orten Veranstaltungen. Aber unter dem Tag konnte ich mit meiner Familie einiges von diesem sehr schönen Insel besuchen. Wir haben uns interessiert für die Kultur, für das Essen und so weiter in Sizilien. An einem Morgen hat meine Frau ausgeschlafen und ich war mit den Kindern unterwegs vor Sonnenaufgang. Großer Vorteil, wenig Touristen, kühl und so weiter. Ich fotografiere gern, da kann man sehr schön am Morgen früh fotografieren. Und wir haben eine griechische Tempelanlage besucht. Das ist jetzt ein Stimmungsbild, das ist nicht die Tempelanlage, die wir damals besucht haben. Denn auf Sizilien gibt es einige der besterhaltenen griechischen Kulturstätten überhaupt, zum Teil noch besser als die in Griechenland selber. Wir haben eine ganze Stunde gebraucht, um diesen Riesenkomplex zu besuchen. Die Kinder waren sehr beeindruckt, auch die riesigen Götzenbilder, die da umgestürzt waren, die lagen auf ihren Gesichtern. Das hat den Kindern sehr bewegt und das erinnert mich an etwas. Und so als die Sonne gerade am Aufgehen war und es wurde ein bisschen wärmer, da setzten wir uns hin auf die Treppe von einer dieser Tempeln. Und ich nahm ein kleines Neues Testament aus der Tasche und ich las den Kindern vor eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo der Apostel Paulus unterwegs war. Und er hat in Athen auf seinen Reisegefährten, Timotheus und so weiter, gewartet. Und während er dort wartete, hat er das erste Mal die Götzenbilder dieser Stadt angeschaut, die alten griechischen Göttern. Es hat ihn sehr bewegt und er kam auch ins Gespräch mit den Athenern. Sie interessierten sich für seine Botschaft und so haben sie ihn mitgenommen auf den Areopag, wo es zu jener Zeit die Gewohnheit war, dass man öffentlichen Reden und Diskussionen hielt. Und bei der Gelegenheit hat Paulus ein Predigt gehalten, rhetorisch sehr interessant. Wir lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, wir lesen die Verse 22 und 27. Rhetorisch interessant, er holt die Leute ab, wo sie sind, um ihnen dorthin zu bringen, wo er sie haben will. Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Sie wollten sicher sein, dass sie wirklich keiner ausließen. Also einem unbekannten Gott. Und er nimmt das jetzt als Anlass, sie dorthin zu bringen, wo er sie haben will. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, hat aus einem jeder Nation der Menschen gemacht. Diesen einem ist meines Erachtens Adam selber, der erste Mensch. Hat aus einem jeder Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er, und jetzt kommt es, das ist unser Text heute Morgens kursiv geschrieben, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Gott tat das, damit die Menschen nach ihm suchen und vielleicht die Hand nach ihm ausstrecken und ihn finden, obwohl er in Wirklichkeit einem jeden von uns nicht fern ist. Es werden hier in diesem Text drei Bereiche des göttlichen Wirkens hier auf Erden angesprochen. Gott als Schöpfer. Gott hat den Menschen geschaffen. Auch Gottes Wirken in Bezug auf die Rettung von einzelnen Menschen wird angesprochen. Gott tat das, damit die Menschen nach ihm suchen und vielleicht die Hand nach ihm ausstrecken und ihn finden. Gott will nicht, dass Menschen in ihre Sünden verloren gehen. Er will, dass sie Vergebung erfahren, dass sie zu Einsicht kommen, dass sie Sünder sind, dass sie nicht immer die Schuld auf anderen abschieben oder auf den Umständen abschieben, sondern dass sie anerkennen, dass sie selber durch ihre Sünden sich von anderen Menschen, aber vor allem von Gott selber, sich entfernten, dass eine Trennung da ist. Und diese Trennung kann nur aufgehoben werden, wenn Vergebung da ist. Aber damit vergeben werden kann, muss ein Mensch auch einsehen, dass er Vergebung nötig hat und darum bitten. Und Gott sucht den Menschen, dass sie ihn suchen. Er erinnert sie immer wieder daran, ich habe euch geschaffen, ich liebe euch und ich will nicht, dass ihr ewig von mir durch eure Sünden getrennt seid. Ich habe alles gemacht, ich habe meinen Sohn gegeben, damit auch ihr Vergebung empfangen dürftet. Durch den Opfer meines Sohnes Jesus Christus. Gottes Wirken als Schöpfer in der Rettung von Einzelnen, aber, und das ist unser Thema heute Morgen, Gott und die Völker. Gott wirkt auch unter den Völkern. Ich weiß nicht, ob Ihnen einmal beim Lesen der Heiligen Schrift überhaupt diese Formulierung aufgefallen ist. Er hat aus einem jeder Nation den Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzten Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Gott gibt jedes Volk für eine bestimmte, eine von ihm bestimmte Zeit, das ist das, was hier gelehrt wird. Und ich glaube, dass Paulus hier vom Heiligen Geist Gottes inspiriert war, als er hier redete. Wir haben hier mit Wort Gottes zu tun. Gott redet. Ich glaube, dass Gott jedes Volk für eine bestimmte, von ihm bestimmte Zeit seine Grenzen gibt, seine Intimsphäre gibt, seinen nationalen Bewusstsein gibt. Denn in einer Zeit, wo ein Volk zur Ruhe kommen kann innerhalb von Grenzen, könnte dieses Volk aus Dankbarkeit zurückbesinnen auf Gott, der das eigentlich möglich macht und auch Regen schenkt und Sonnenschein und Ernte und all das Gute, was wir als Menschen hier auf dieser Erde genießen dürfen. Gott tat das. Was tat er? Die Völker, ihre Zeiten und ihre Grenzen gegeben. Gott tat das, damit die Menschen nach ihm suchen und vielleicht die Hand nach ihm ausstrecken. Es ist natürlich so, dass Gott auch Tragödien brauchen kann, dass die Menschen nach ihm suchen. Aber es ist scheinbar Gott viel lieber, dass in Zeiten von Frieden, dass man zu der Ansicht kommt, dass all das eigentlich aus Gottes Hand dankbar zu nehmen ist. Nun, dieser Gedanke, dass Gott Völker für eine bestimmte Zeit seine Grenzen gegeben hat, wird nicht allein in diesem Text in der Bibel erwähnt. Wir lesen im 5. Mose im Alten Testament, Kapitel 32, Vers 8. Ich gebe mich Mühe für die, die die Kassette haben, nachher, dass der Text immer angegeben wird, damit sie dann zu Hause das nachschauen können und den Zusammenhang lesen, wenn sie das wollen. Da lesen wir, als der Höchste der Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, eine interessante Formulierung in einer Zeit, wo alles zusammengeführt wird, als der Höchste der Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker. Und hier wird eine ganz bestimmte geschichtliche Situation angesprochen. Es war damals so, dass Gott durch den jüdischen Volk sein Heil durch Jesus Christus hier auf Erden verwirklichen wollte. Und so hat der Abraham, ein Mann, der heidnisch aufgewachsen ist, ein Mann, dessen Vorfahren den Mondgott Sin in der alten mesopotamischen Stadt Ur angebetet haben, er hat diesen Mann, der nie eine Sonntagsschule besucht hat, nie ein Jungschau oder irgend sowas, er hat diesen Mann aus einem völlig heidnischen Hintergrund berufen. Und diesen Mann Abraham hat Gott geglaubt. Er hat keine ganze Bibel gehabt, aber das, was er von Gott wusste und was Gott ihm gesagt hat, da ist er im Glauben darauf eingegangen, hat gehorcht. Und das war das Anfang von Gottes Heilsgeschichte durch die Juden. Und Gott wollte auch Abrahams Nachkommen auch einen Platz unter der Sonne geben. Und aber auch die anderen Nachbarvölker, auch sie sollten ihr Platz bekommen. Und da legte er also die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel fest zu jener Zeit. Das ist der geschichtliche Hintergrund. Also die Juden bekommen ihren Platz, aber die anderen Völker ebenfalls. Und Abraham lebte eigentlich in großer Frieden mit seinen Nachbarn. Ja? Und jeder wusste, dass Gott ihm einen Platz in diesem Land geben würde. Also auch hier lesen wir, dass Gott die Menschenkinder voneinander schied. Gott trennt Völker voneinander. Nicht zuletzt deshalb, weil good fences make good neighbors. Gute Zäune machen gute Nachbarn. Jedes Volk braucht sein klar abgegrenztes Gebiet, wo sie leben können. Warum scheidet Gott aber die Völker voneinander? Ich meine, es ist für manchen vielleicht eine befremdende Formulierung, voneinander schied. Das Scheiden von der Völker voneinander bewirkt eine für Gott charakteristisch und von ihm gewollte Vielfalt. Ich habe Geographie studiert an der Uni in Kanada. Ich war neben Geschichts- und Biologielehrer auch Geographielehrer. Und in der Geographie lernen wir, wie ein Volk das Gebiet, wo es lebt, prägt, wie aber auch das Gebiet, wo das Volk lebt, das Volk prägt. Es ist klar, dass Menschen, die im arktischen Gebieten einen ganz anderen Volkscharakter haben werden als Menschen, die in einer Wüste leben. Denn schon die äußeren Umstände formen den Menschen. Menschen, die in einer Großstadt leben, haben oft eine ganz andere Mentalität als Menschen, die in einem kleinen Dorf auf dem Land aufgewachsen sind. Wo man zu Hause ist, wo man aufwächst, das wird einem prägen. Und Gott hat natürlich eine große Vielfalt von verschiedenen Gebieten gegeben. Und wenn die Menschen sich voneinander scheiden und wenn sie in diesen Gebieten gehen und ansiedeln, das bewirkt natürlich einen von Gott gewollten Vielfalt. Es ist nämlich so, dass Gott ein Gott der Vielfalt ist. Das sehen wir schon bei der Schöpfung. Die meisten von uns wissen, kein Schneeflocke ist gleich. Nicht nur das. Zebrastreifen sind immer anders. Innerhalb der eigenen Familie gibt es immer ganz unterschiedliche Zebrastreifen. Kein Zebra ist gleich. Wir Menschen, wir sind auch so ganz unterschiedlich, was unsere Empfindungen, was unsere Begabung und Aussehen und so weiter anbelangt. Und ich finde das so schön. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Und diese Vielfalt der Völker wird bewirkt durch dieses Voneinandertrennen. Ich habe das große Vorrecht, hier in Europa verschiedenen Ländern im Rahmen von meinem Vortragsdienst zu bereisen. Und ich lerne so vielen ganz unterschiedlichen Völkern kennen, mindestens ein Stück weit. Ich bin so gern in Italien, nicht nur wegen euren Espresso, ja, überhaupt. Ich finde das so ein faszinierendes Volk, ja. Aber ich bin auch gern hier in Deutschland. Die Deutschen sind so ganz anders als die Italiener. Aber das ist auch schön. Ich finde das bereichernd. Auch ich komme aus einem sehr großen Land, Kanada, ein riesengroßes Land, gar nicht so viele Leute, aber in großen Flächen, das prägt uns. Wir Kanadier sind eher so weitherzig und offen und ja, Wenn man in einer Eisenbahn sitzt in Kanada, da kann es ohne weiteres vorkommen, da kommt der Schaffner auf einem zu und er hat einen vorher nie gesehen und wird einen vielleicht nie wiedersehen. Aber wir sind sofort miteinander ins Gespräch und es gibt kein Sie. Der redet mich mit meinem ersten Namen an, der interessiert sich gar nicht dafür, dass ich Wiskin heiße. Er will wissen, dass ich Richard heiße. Und ich weiß, dass er Joe heißt, ja? Und er spricht mich nicht einmal mit Richard an, sondern mit meinem Kosename für Richard. Das braucht ihr euch gar nicht zu wissen, was das bedeutet, ja? Und wir sind ins Gespräch und er fragt nach dem Wohl meiner Kinder und ihre Noten in der Schule und wie meine Frau heißt und so weiter und so fort. Und die Leute ringsherum, die sind auch in dem Gespräch involviert. Das ist nicht etwas, das man unbedingt in einem Eisenbahnwagen hier in Deutschland erleben würde, ja? Ich sage nicht, dass es besser ist in Kanada, sondern es ist einfach anders. Denn wir sind durch die Weite des Landes und wir alle gegen die Natur quasi, wir sind aufeinander angewiesen, diesen Pioniergeist, das prägt da, das erzeugt auch eine Art Gastfreundschaft, denn jeder ist auf Gastfreundschaft dort angewiesen. Natürlich genießt man auch hier in Deutschland Gastfreundschaft, aber es ist ein bisschen anders und ich finde das auch schön so. Und da kam ich als weitherziger Kanadier nach Europa lernen, in Frankreich eine junge Schweizerin kennenlernen, eine Schweizerin, die zwischen den Bergen aufgewachsen ist. Ja. Und das gab in den ersten Jahren eine äußerst interessante Ehe. Der Kanadier und die Schweizerin, ja? Oh, wow. Aber, wisst ihr, sie hat etwas abgekriegt mit der Zeit von meiner Weite und ich habe etwas bei den Schweizern gelernt. Denn wir Kanadier sind zwar sehr weitherzig, aber die Stärken eines Menschen, wie auch die Stärken eines Volkes, sind zugleich seine Schwächen. Die Stärken sind zugleich unsere Schwächen. Denn diese Weitherzigkeit neigt zur Oberflächlichkeit. Der Schaffner, der interessiert sich eigentlich gar nicht um mich. Der will ja nur schwätzen. Ja? Und wer Amerika bereist hat, war zuerst vielleicht beeindruckt von der Offenheit und der Gastfreundschaft und Hallo und Welcome and nice to see you and how are you? Und dann realisiert man mit der Zeit, vieles ist ziemlich floskelhaft, ja, so oberflächlich. Und so hat der weitherzige, offene Kanadier und der Schweiz ein bisschen Schweizer Gründlichkeit und Verbindlichkeit und Tiefe gelernt. Das habe ich, glaube ich, auch abgekriegt. Und das finde ich eben das Schöne. Ich kann so viel von Italienern lernen, ich kann so viel von Deutschen lernen, ich kann so viel von Schweizern lernen, auch wenn sie, die Schweizer, mich manchmal zu Weißglut getrieben haben, mit ihren Kleinkarierten und wenn ich nur eine Hundehütte bauen will, dann müssen alle Nachbarn auch ihr Senf dazu geben und so weiter und so fort, ja. Und ich habe gedacht, Mensch, solche Leute wie die Schweizer, die sind schon längst bei uns in Kanada ausselektiert worden. Ping, ping, ja. Also wir erledigen solchen Typen, ja. Und doch mit der Zeit habe ich gemerkt, in diesem kleinen Land ist diese Ordnung nötig. Und ich muss mich auch dort lernen anzupassen. Und so heute, wenn ich hier in Deutschland bin, und ihr Deutschen anfangen über die Eidgenossen eure Witze zu machen, da gehe ich auf die Barrikaden für die Schweizer. Aber im Gegenzug, wenn ich in der Schweiz bin und die Schweizer anfangen über die Deutsche, so wie sie das ausdrücken, ja, die Deutsche zu schimpfen, da gehe ich auf die Barrikaden für meine deutsche Freunde. Denn ich finde, das ist das Schöne. Diese Zäune, die eigentlich ein Volkscharakter ermöglichen. Ja? Natürlich auch hier innerhalb von Deutschland. Also wenn ich oben in Bremen bin, das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich im Schwabenland bin. Also ganz klar. Also das ist so unterschiedlich, das ist so bereichernd. Und wenn das stimmt, und ich glaube, dass das stimmt, dass Gott die Völker für eine bestimmte Zeit ihre Grenzen geschenkt hat, dann denke ich, dass einen gesunden nationalen Bewusstsein nichts anderes wäre, im Grunde genommen, als ein Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber, dass er uns diese Heimat ermöglicht. Und ich versuche das in einem Spruch zum Ausdruck zu bringen. Deutsche, Schweizer oder Kanadier oder wer auch immer, Deutsche sündigen und Buße tut Not. Aber es ist keine Sünde, Deutsche zu sein. Gerade in Ländern, wo eine schwere Vergangenheit war, was nationale Sünde anbelangt, kann eine Neigung aufkommen, dass bei den jungen Leuten man irgendwie es verpönt, Deutsche zu sein oder Schweizer zu sein oder was auch immer. Nein, ich glaube, dass einen gesunden nationalen Bewusstsein von Noten tut. Und dass man auch die Gemeinschaft innerhalb von einer kleineren politischen Einheit, wie ein Dorf, wie ein Stadt oder ein Stadtteil mindestens, das ist etwas Schönes. Das soll gepflegt werden. Und wir dürfen uns nicht innerhalb von unseren Familien so zurückziehen, dass wir keine Gemeinschaft mit den anderen im Dorf an einem Ort pflegen. Und ich möchte auch die Geschwister in der christlichen Gemeinde hier auch sagen, es ist schön, dass ihr diese Gemeinschaft habt, aber ich finde es auch sehr schön, wenn ihr auch außerhalb von euren Glaubensgrenzen auch die Gemeinschaft zum Ort pflegen. Denn wir als Christen, wir haben eine Verantwortung, nicht nur für uns selbst, nicht nur für unsere Familie, nicht nur für unsere Glaubensgemeinschaft. Wir haben auch eine Verantwortung als Christen für den Ort, wo wir leben. Denn diese Grenzen, jawohl, das habe ich im Voraus gewusst. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ja, bitte. Im Grunde genommen ist die Pflege von dem Dorf, von dem Stadtteil, von dem Land nichts anderes als einen praktischen Ausdruck von der Dankbarkeit Gott gegenüber. Denn auch Christen dürfen sich nicht so zurückziehen aus der Gesellschaft, dass sie meinen, sie hätten keine Verantwortung mehr für das, was um sie herum geht. Ich versuche mit diesen Worten heute Morgen einfach einmal uns auf Verantwortungen und Dankbarkeiten aufmerksam zu machen, die uns vielleicht in unserem Alltag, wenn wir nicht gerade tätig sind in irgendeiner Organisation, ja, wo das Wohlsein vom Ort gepflegt wird, einfach auf diese Verantwortung aufmerksam zu machen. Es ist natürlich so, dass es ein Gegenteil von gesundem nationalem Bewusstsein gibt. Oder nicht ein Gegenteil, ein Übertreiben. Und das ist der Nationalismus. Das nationalistische Gedankengut ist, wenn man meint, wir wären die Besten, wir sind Bauchnabel der Welt und alle haben sich an uns zu orientieren. Ja. Aber die Tatsache, dass es diesen Extremen gibt, Nationalismus mit allen üblen Auswirkungen, ja, extremen Rechten und so weiter und so fort, ist kein Grund, den gesunden nationalen Bewusstsein zu vernachlässigen, zu verpönen oder nicht zu pflegen. Ich meine, Essen ist gut, Fressen ist nicht gut. Aber die Tatsache, dass manche fressen, soll einem nicht abhalten von einem gesunden Essen. Und so die Tatsache, dass es diesen pervertierten Nationalismus gibt, ist kein Grund, das Gute aus der Hand zu geben, nämlich den gesunden nationalen Bewusstsein oder das Bewusstsein, wir gehören zu Birkenfeld, Gräfenhausen oder was auch immer. Weil im Grunde genommen ist das nichts anderes als eine Dankbarkeit unserem Schöpfer gegenüber, der uns diese Grenzen gibt. Es ist natürlich so, dass Gott sehr deutliche Worte sagt, aber zu denen, die im Lande sind, bezüglich die Fremden, die unter ihnen sind. Wir lesen 2. Mose, Kapitel 22, Vers 20. Den Fremden sollst du, die Israeliten werden hier angesprochen, sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Bedenket, wenn ich euch nicht Gnade geschenkt hätte, wäret ihr immer noch Sklaven in Ägypten. Aber bedenket das und geht dementsprechend mit den Fremden, die unter euch sind, um. Ihr sollt sie nicht unterdrücken, wie ihr unterdrückt worden wart. Ihr sollt sie aufnehmen. Oder 5. Mose 10, 19. Auch ihr sollt den Fremden lieben. Das ist nicht nur, ihr sollt nicht bedrängen, sondern positiv lieben. Schon eine Stufe weiter. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Und dieses Lieben soll einen praktischen Ausdruck bekommen. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen. Und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Von eurem Überfluss soll auch freiwillig denen geschenkt werden, die nicht so viel Gutes haben. Und dann 5. Mose 24, 14. Du sollst den Bedürftigen und armen Lohnarbeiter nicht unterdrücken, sei er einer von deinen Brüdern oder von deinen Fremden, die in deinem Land wohnen. Das ist aber nicht nur eine Wiederholung von dem, was vorher gesagt wurde. Da haben wir wieder einen neuen Akzent. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Deinen Brüdern, das ist klar, aber von deinen Fremden. Sind die Ausländer unter uns zu unseren Fremden geworden? Freilich muss gesagt werden, dass die Fremden sich auch bewusst sein müssen, dass sie eine Verantwortung haben. Das ist mir klar geworden in der Schweiz. Ich kann nicht ständig als Kanadier über die Schweizer Eigenart schimpfen und meinen, wir Kanadier hätten würden es besser wissen. Ja, denn Kanada ist nicht die Schweiz. Schon die Dimensionen sind anders. Und ich musste lernen, umzudenken. Und ich muss sagen, ich habe von den Schweizern sehr viel Entgegenkommen gespürt. Aber das bedeutet auch, dass ich bereit wurde, mich ihnen anzupassen. Auch innerlich. Und dann können wir Sie können zu meinen Gastgebern werden und ich zu ihren Fremden. Und in der Gesetzgebung ist es natürlich sehr wichtig und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass in den Gastländern, dass es vernünftige Gesetze gibt, dass nicht die Einheimischen ein Faust im Sack zusammenballen müssen über die Ungerechtigkeiten, die geschehen, wo die Fremden manchmal mehr bevorzugt werden als die Einheimischen und so weiter und so fort. Sie wissen, was ich da alles anspreche. Aber das Wort Gottes ist hier sehr praktisch und das war für mich äußerst interessant. Nun, es ist natürlich so, dass wenn Gott etwas bewirken will, er hat einen Feind. Und dieser Feind ist ein gefallener Engel, man muss das vor Augen führen, ein Engel, der eigentlich viel mehr über Gott weiß als wir, erlaubt sich eine Rebellion gegen den Allmächtigen. Und dieser ist aus dem Himmel gestürzt und das ist der Teufel. Aber schon im Garten Eden hat Gott Adam und Eva gesegnet und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Und dann nochmals nach der Sinnflut wird das wiederholt und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde, bleibt nicht an einem Ort. Ihr müsst nicht Angst haben, es wird nicht wieder eine Flut geben, ich gebe euch den Regenbogen als Verheißung. Geh hinaus, füll die Erde, denn durch dieses Trennen voneinander kommt die Vielfalt zum Ausdruck. Ja? Und man kann Gott dankbar sein für das große Vielfalt, das es immer noch auf unserer Erde gibt, wo die verschiedenen Völker leben. Aber ein paar Generationen später sind sie immer noch beisammen und die ganze Erde hat ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Das muss nicht schlecht sein. Und sie sprachen ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht, so wollen wir uns einen Namen machen, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Gott sagt, füllt die Erde. Und sie sagen quasi, nein, machen wir nicht. Wir bleiben zusammen. Zusammen sind wir stark. Es war eine bewusste, freche Rebellion gegen Gottes Befehl. Füllt die Erde. Wir lassen uns nicht zerstreuen, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Wer will sie zerstreuen? Gott will sie nicht zerstreuen. Gott will nur, dass sie das in Anspruch nehmen, was er ihnen schenkt. Aber die fassen das überaus negativ aus, ja. Und es gibt Stimmen der Antike außerhalb von der Bibel, wo man merkt, dass die Leute zum Teil gedacht haben, ja, Gott will uns zerstreuen, damit er uns klein kriegt und so weiter. Also, es ist eigentlich, haben wir hier, hinter diese Rebellion steckt natürlich Gottes Feind, der immer darauf bedacht war, das, was Gott will, zu torpedieren, zu zerstören. Übrigens, es gibt auf dem Büchertisch hinten ein sehr interessantes Buch zum Thema der Turmbau zu Babel. Mythos oder Wirklichkeit, Turmbausagen im Vergleich mit der Bibel. Ein Kollege von mir, Fred Hartmann, der hat jahrelang alte Turmbau-Überlieferungen zusammengetragen von den verschiedenen Völkern. Denn es ist nicht so, dass nur in der Bibel der Turmbau zu Babel erwähnt wird. Die anderen Völker wissen das auch, Sprachverwirrung und so weiter. Sehr interessante Berichte. Und für die, die ein bisschen ein Flair und Interesse für Geschichte haben, das ist eine Mine von sehr wertvollen Informationen. Ganz interessant sind die Erinnerungen an die Genesis, an das erste Buch Mose, an die ersten Kapitel davon, die Chinesen hatten. Denn bis heute, mein Großvater war Missionar in China, ich halte sogar einen Vortrag zu diesem Thema als Geschichtsinteressierter, bis heute kann man in den chinesischen Schriftzeichen, denn die sind Bildzeichen oder von Bildzeichen abgeleitet, sieht man, dass die ersten Chinesen, als ihre Schriftzeichen entstanden sind, sie wussten um die Sinnflut. Sie wussten um den Turmbau zu Babel. Sie wussten um den Sündenfall. Das sieht man an ihren bildhaften Schriftzeichen. Das ist ein faszinierendes Thema, auch für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Die Beispiele hier sind verblüffend und man kann sie Kindern sehr bildhaft vor Augen mit diesen Schriftzeichen führen, ja. Kann sie hier vergrößern und so Folien davon machen oder Posters und so. Nun, es ist natürlich so, damals, als dieser Turm gebaut wurde, wir lassen uns nicht zerstreuen über die ganze Erde, da steckte ein Machtmensch dahinter. Denn Gottes Feind, der Teufel, Satan, findet immer Menschen, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Kusch zeugte Nimrod. Kusch war ein Nachkommen von Noah, ein Enkel von Noah, Sohn von Ham, und er zeugte Nimrod. Der war der erste Gewalttätige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und diese Formulierung, vor dem Herrn, ist genau dieselbe Formulierung wie in den 10 Geboten, wo es heißt, du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Hier haben wir einen Mann, der sich erhebt, der die Völker um sich herum schart und sagt, wir schaffen's, wir wollen Gott widerstehen. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, trotzend. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Die Leute ließen sich von ihm verführen, imponieren. Und der Anfang seines Königreichs war Babel. Das lesen wir in 1. Buch Mose, Kapitel 10, die Verse 8 bis 10. Hier haben wir es wieder. Der Anfang seines Königreiches war Babel. Das war diese Stadt, wo die Leute gesagt haben, komm, wir machen uns einen großen Namen. Und hinter dieser Rebellion steckte diesen Machtmensch Nimrod. Denn der Anfang seines Königreiches war eben diese Stadt. Und er lebte zu der Zeit. Er war der Radelführer. Nun, Gott hat eingegriffen. Der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun entsinnen. Lasst uns ihre Sprache verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie, weil sie es nicht freiwillig taten. Er tat das durch die Sprachverwirrung. Er zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Und interessanterweise, das, was nötig war, dreht Gott um und lässt auch Segen dadurch entstehen. Denn gerade die Vielfalt der Sprache ist was Schönes. Das ist auch ein Ausdruck von dieser Vielfalt, die entsteht, wenn die Völker von ihnen voneinander getrennt sind. Ich finde es sehr schön, auch wenn es natürlich für mich als Reisender beschwerlich ist, aber es ist dennoch sehr schön, dass es alle diese verschiedenen Sprachen gibt. Das ist auch ein Ausdruck von Gott, der ein Gott der Vielfalt ist. Und wenn die Völker sich voneinander getrennt hätten, wären die Sprachen sowieso entstanden. Aber hier geschieht es im Rückzug, ja, durch diesen übernatürlichen Eingreifen. Und die Formulierung hier ist auch sehr interessant. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Sie wollen sich vereinigen gegen Gott. Und wir wissen von der Gesamtoffenbarung der Heiligen Schrift, dass eine Zeit kommen wird in der Weltgeschichte, wo es dann tatsächlich einen Mensch gelingt, für eine sehr kurze Zeit die ganze Welt unter sich zu einigen. Solchen hat es immer gegeben, die es versucht haben. Ein Hitler, ein Napoleon, Alexander der Große, wie alle diese kleinen Nimrods so heißen, im Laufe der seitherigen Geschichte. Aber in der Zukunft wird einem Mann gelingen, die Völker derart zu vereinheitlichen und zusammenzuschmieden zu einer Einheit, damit er sie allein beherrschen kann. Und die Bibel nennt diesen Mensch der Antichrist. Und Nimrod war der Erste. Und seither hat es viele solchen kleinen Antichristen gegeben, aber der Letzte, dem wird's gelingen, aber nur für eine kurze Zeit. Ja? Und dies ist zuerst der Anfang ihres Tuns, jetzt wird ihnen nichts Unmögliches. Gott schmeißt ein Knüppel zwischen den Beinen her, damit es nicht sofort geschieht, dass Nimrod so der Antichrist wird. Denn er hätte das in der Hand gehabt. Die Völker die Leute waren alle noch beisammen zu der Zeit. Und es ist interessant, dass diese Machtmenschen, die versucht haben, die Völker zu unterjochen, um ihnen gefügig zu machen, sie versuchen immer wieder, die Unterschiede auszumerzen. Ich habe unmittelbar nach der Wende in der Tschechoslowakei, eine Woche später, das Land ganz durchreist. Die Vorträge waren eigentlich schon vorher geplant und wir konnten sie durchführen mit einer noch größeren Freiheit. Das war eine sehr interessante Zeit. Und da machte ich Fotos damals, zumal ich sehr gern fotografiere, zum Beispiel von einem kleinen Dorf auf dem Land, der unverschont geblieben ist in der ganzen Zeit der kommunistische Gleichschaltung. Was sehen wir in diesem tschechischen Dorf? Wir sehen auf der einen Seite Einheit, die Häuser aneinander gebaut, das hat historischen Gründen. Aber auf der anderen Seite sehen wir Vielfalt. Und das entspricht auch der tschechischen Natur. Ich will das nicht zu ideal darstellen. Natürlich kann es Streit geben zwischen Nachbarn, ist ja ganz klar. Aber doch hier schon von der Architektur sieht man etwas, Vielfalt und Einheit. Good fences make good neighbors. Und doch ist man beisammen. Ja? Und dann die Planstädte der Kommunisten. Grausam. Alles gleich. habe verschiedene Familien besucht. Jede Wohnung war jeder WC gleich. Scharniere, Klinke, WC-Deckel, alles gleich. Irgendwo in einer Fabrik hergestellt und dann mit einem Kran einfach hinein, plumps, plumps, plumps in jede Wohnung, ein Plumpsklo. Ja? Furchtbar. Keiner hat sich gewagt, Blumen aufzuhängen. Niemand wollte auffallen. Und dann ist es mir aufgefallen, ich habe die Leute angeschaut, die waren alle so gleich, so grau, beige, braun, olivengrün. Ja? Niemand wollte in der Kleidung auffallen. Bei den Zuhörern, die waren immer noch unter der Knute, gedanklich. Niemand auffallen. Alle gleich. Gleich denken, gleich glauben, gleich tun. Alles gleich. So ist ein Volk natürlich sehr einfach zu regieren. Ja? Vielfalt ausschalten. Und dann an einem Abend sah ich unter den Zuschauern eine Frau, sie trug Farbe. Und ich ging auf sie zu und sagte, liebe Dame, ich möchte Ihnen gratulieren für Ihren Mut zur Farbe. Sie wurde noch farbiger, ja, schau kurz schon. Ja? Tschechoslowakei nochmals bereist. Und das war ganz interessant. Überall unter den Zuschauern Farbtüpfer und an den Fenstern wieder die Blumentöpfe. Und so kommt, wenn man das nicht unterdrückt, kommt Vielfalt zum Ausdruck. Das Individuellsein, das ist was Schönes. Und wenn das gepflegt wird, ist das im Grunde genommen nichts anderes als ein Ausdruck der Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber, der übrigens auch Farben geschaffen hat, Individualität geschaffen hat, verschiedene Begabungen, Empfindungen geschaffen hat. Nun, es ist ja klar, wir leben in einer Zeit, wo man Völker wieder zusammenführen will. Und nichts dagegen, Kanada ist so ein Vielvölkerland. Oh, meine Nachbarn waren Italiener, Chinesen, Deutsche, Österreicher, Schotten, Engländer. Wir kommen aus allen Herren Ländern, sind alle Kanadier geworden. Aber das ist so etwas, das historisch gewachsen ist, langsam. Ich lebe jetzt in einem Land, Italiener, Franzosen, Deutschsprachige und dann die kleine Minderheit der Romanischsprechenden in Graubünden. Historisch wären Hunderten von Jahren zu einer Eidgenossenschaft zusammengewachsen. Ich habe nichts gegen sowas, ja. Aber es muss historisch wachsen. Wenn man aber versucht, mit brachialen Gewalt Völker, die überhaupt nicht historisch zusammengewachsen sind, sondern sehr individuell sind, einfach zusammen zu schmieden, sei es durch militärischen Druck oder ökonomischen Druck, dann wird das nicht gut kommen. Und der ehemalige Jugoslawien ist ein sehr gutes Beispiel. Da war auch so ein Nimrod-Typ, Marshal Tito. Und er hat die Völker dort auf den Balkan zusammengeschmiedet zu einer künstlichen Einheit innerhalb einer Generation. Und kaum war er tot, da ging es auseinander. Die ganze Problematik vom Balkan ist nur noch verschlimmert worden durch diesen kurzen Versuch, diese ganz unterschiedlichen Völker unter einem Deckel mit brachialem Gewalt zu bringen. Und von daher müssen wir auch wenn es schön ist, dass man über die Grenzen reisen kann ohne Staus und so weiter, wir müssen, denke ich, sehr gut überlegen, welchen Preis bezahlen wir für die Vereinheitlichung, wenn es darum geht, dass die Völker zusammengeschmiedet werden, wo und das mit ökonomischem Druck geschieht, dann kann auch eine Situation entstehen, wo nichts Gutes daraus stehen wird, denn Gott ist der, der die Grenzen gesetzt hat. Wir machen einen ganz kurzen Unterbruch, 2 Minuten, einfach, dass Sie die Gelegenheit haben, aufzustehen, kurz sich zu bewegen, und dann komme ich zum Schluss, weil der Schlussgedanke ist sehr wichtig, und ich denke, wir sitzen schon eine Weile. Stehen Sie für 2 Minuten auf, reden Sie mit dem Nachbar, und dann wollen wir zum Schluss kommen. Das hat sich aber geändert bei mir an dem Tag, als die Mauer in Berlin fiel und die Grenzen geöffnet wurden. Da lief es mir kalt den Rücken hinunter, denn als ehemaliger Geschichtslehrer habe ich gewusst, hier ist etwas geschehen und nichts wird nachher gleich. Und es wird sehr interessant werden. Da ist einiges natürlich in Bewegung gekommen. Und es war mir in dem Augenblick klar, dass Gott von Himmel her ein Machtwort geredet hat. Denn ohne sein Wirken wäre Deutschland nicht wieder vereinigt worden. Es grenzt an ein Wunder. Indem er, wir steigen mitten ein, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Nicht nur die Grenzen sind bestimmt, auch die Zeit. Gott ist souverän. Gott ist nicht verantwortlich für die Kriege, aber Gott kann in allen diesen Geschehnissen hineinreden. Denn wenn die Menschen das Böse damals im Garten Eden gegen besseren Wissens gewählt haben und seither es immer wieder tun, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es Konsequenzen gibt. Aber Gott ist nicht die Ursache dieser Konsequenzen, unsere Sünde ist die Ursache von diesen Konsequenzen. Aber dass Gott sich nicht zurückgezogen hat aus diesem durch Sünde kaputt gemachte Welt, sondern hineingestiegen ist und weiter zu einzelnen Menschen und auch durch die Völker geredet hat, da können wir sehr dankbar sein. Er hätte uns einfach unsere Misere überlassen können und sagen, okay, sie haben es versaut, jetzt sollen sie es erleben. Aber er hat immer weiter geredet. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt. Wohl wissend, was das bedeuten wird. Wir haben den Schöpfer gekreuzigt. Wir, unsere Schuld. Ja. Gott redet auch, was die Zeiten der Völker anbelangt. Gott gibt ein Volk bestimmte Grenzen für eine bestimmte Zeit, dass sie ihn suchen. Wenn ein Volk aber Gott nicht suchen will, kann die Zeit dieses Volkes ablaufen. Aber auch wenn Gott weit im Voraus weiß, dass ein Volk ihn ablehnen wird, gibt er ihnen dennoch die Zeit. Das kommt ganz interessant und deutlich zum Ausdruck in 1. Buch Mose Kapitel 15. Und er, Gott, sprach zu Abraham, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Ganz gewiss sollst du wissen aber, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Bevor es geschah, einige Zeit bevor es geschah, sagte Gott dem Abraham hier und voraus, deine Nachkommen werden nach Ägypten kommen. Und sie werden ihnen, den Ägyptern, dienen. Das wusste Gott im Voraus. Ganz gewiss, aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Das geschah unter Mose. Und danach werde ich sie ausziehen mit großer Habe. Das ging alles in Erfüllung. Du aber, Abraham, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, du wirst sterben, wirst im guten Alter begraben werden. Und in der 4. Generation werden deine Nachkommen, werden sie hierher zurückkehren, aber nicht vorher, denn das Maß der Schuld der Amoriter, die jetzt in dem Land Kanaan leben und ein ganz wichtiges Volk sind dort, das Maß ihrer Schuld ist bis jetzt noch nicht voll. Und das sind sehr interessante geschichtliche Zusammenhänge. Gott weiß, dass die Amoriter ihn ablehnen werden. Er weiß, dass ihr Schuldberg bis an den Himmel reichen wird, bis es stinkt und der Kelch wird überfließen und dann wird die Zeit des Gerichts da sein. Aber das wird erst in einigen hundert Jahren soweit sein. Und obwohl er von vornherein weiß, sie werden diese Gnadenzeit, wo sie als Amoriter innerhalb von ihren Grenzen leben können, nicht nutzen werden, um ihn zu suchen, obwohl sie sehr wohl um Abraham gewusst haben, um sein Zeugnis, und er wurde sehr achtungsvoll von den Völkern damals begegnet. Sie wussten um den Gott des Himmels, sie wussten um den Gott Abrahams, aber sie wollten ihn nicht. Aber Gott hat ihnen dennoch, auch wenn er weiß, dass sie ihn ablehnen wird, ihre Zeit gegeben. Gott ist nicht so parteiisch. Er sagt, ja, ich weiß sowieso, ihr werdet die Chance nicht nutzen, also ich klemme die Zeit ab. Nein, er gibt ihnen ihre Zeit. Und da muss sein auserwähltes Volk sogar warten. Nun, es ist nicht so, dass Abraham ein Schlappschwanz gewesen wäre, hätte nicht ein Stück Land erobern können. Der hat mit seiner Privatarmee 4 mesopotamische Könige in die Flucht getrieben. Der war ein Mann, mit dem man zu rechnen hatte. Auch sein Sohn Isaac und auch sein Enkel Jakob, der mit dem Namen Israel von Gott umgetauft wurde. Und er hatte als Söhne die Stammväter des heutigen jüdischen Volkes. Ja, und es ist diese Familie unter Jakob und vor allem durch das Wirken von Josef, das nach Ägypten kam. Dann vergingen einige Generationen. Aber bis Moses sie dann wieder ins Land, die Nachkommen, ins Land führte. Aber als Israel, Jakob, Abrahams Enkel, am Sterben war, oder kurz bevor er starb, hat er seine Söhne das Land, das ihnen in einige Generationen gehören wird, ausgeteilt. Und Israel sprach zum Beispiel zu Josef, sieh, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir, das heißt seine Nachkommen, deine Nachkommen, denn Josef wird dann zu der Zeit auch gestorben sein, ich gebe dir einen Bergrücken, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen genommen habe. Auch diesen Mann war in der Lage, Amoriter zu zerschlagen. Und doch hat Gott ihnen zu der Zeit das Land nicht gegeben. Die sind aus dem Land ausgeführt worden. Nach Ägypten sind sie gekommen. Also es ist nicht so, weil sie nicht militärisch in der Lage wären, Amoriter zu zerschlagen. Im Gegenteil. Aber die Zeit war noch nicht da. Sie sollten das Land nicht in Anspruch nehmen. Da könnte man dann sagen, okay, wenn alles so von Himmel gesteuert wird, der Wille von Allah sei getan, wir können nichts machen. Gott lenkt alles. Irrtum. Gott hat manchmal ganz interessanten Wegen, zu Völkern zu reden. Hat zum Beispiel einen jüdischen Prophet berufen, er sollte zu seinem Feind gehen. Dieser Prophet hieß Jona. Jona lebte zu einer Zeit, wo die Assyrer mit ihrer Hauptstadt Nineveh die Weltmacht waren. Die Syrer sind mehrfach in das jüdische Land einmarschiert, haben schwangere jüdische Frauen mit dem scharfen Schwertern aufgeschlitzt, das Embryo das Kleinkind im Mutterleib an der Ferse genommen und der Kopf gegen die Wand geschleudert. Grausame Leute. Und jetzt will Gott den Nineviter die Möglichkeit geben, sich zu bekehren. Und er will diesen jüdischen Prophet zu ihnen schicken. Und dieser Jude spürt, wenn ich dahin gehe, meinen Mund öffne und Gott anfängt zu mir durch mich zu reden, da könnte es sein, diese Assyrer, sie bekehren sich und dann geschieht ihnen nicht das Gericht, das ihnen gehört. Und so haut er ab. Gott hat ihm auf Umwege wieder hingebracht, wo er sein sollte. Das ganze Geschichte mit dem Fisch. Wird wieder ans Land gespuckt und jetzt muss er hin. Und da geht er zähneknirschend hin und bringt seine Botschaft sehr widerwillig. Wie sollte da Gott überhaupt wirken? Da machte Jonas sich auf und ging nach Nineveh, gemäß dem Wort des Herrn, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott. Und Jonas sagt, ja, hab's gewusst. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich im Sacktuch von ihren Größten bis zu ihrem Kleinsten. Stellen Sie sich vor, Joschka Fischer in Sacktuch. Das wäre interessant, ja? Und das Wort erreichte den Gerhard, ja, von Nineveh. Er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Nineveh auf Befehl des Königs und seinen Großen ausrufen und sagen, jetzt sehen wir den willkürlichen Herrscher her. Was er sagt, ist natürlich völlig übertrieben, aber die machen es auf jeden Fall ernst, ja. Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Warum das Vieh? Er macht einfach ganze Sache, nicht? Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Das wäre interessant gewesen, heute Morgen da draußen, ja, am Tag der Trauer, alle stehen da in Sacktuch. Das ist so ungefähr, wäre die Situation gewesen, ja. Und sie sollen umkehren, jeder von seinen bösen Wegen, von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Stellt euch vor, das sagt der König selber, der all das veranlasst hat vorher. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott. Die wissen ja um den Gott der Juden. Die wissen, dass Yahweh der Allmächtige ist. Jetzt haben sie mit der Angst zu tun, ja. Sie merken, es kommt jetzt, sie werden, und die waren eine Weltmacht, die waren zu jener Zeit stark. Das war der Zenit ihrer Stärke. Und jetzt tun sie Buße. Ja, da ist was geschehen. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Meines Wissens ist das einzige Volk, das im Voraus wusste, wo der Sekundenzeiger an ihrer Weltuhr stand, noch 40 Tage. Und als sie Buße taten, aber nicht nur Buße taten, sondern wirklich praktisch umkehrten, hat Gott dieses Gericht, das er vorausgesagt hat, nicht vollzogen. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel einfach tut, was er will, und ignoriert die Reaktionen von den Menschen. Und wir müssen nicht irgendein Schicksal einfach hinnehmen. Da können wir auch überlegen, was will Gott zu uns sagen. Nun, angesichts aller dieser Hintergrundinformationen, was ist die Verantwortung eines Christen für sein Volk? Ich rede jetzt zu der christlichen Gemeinde in Birkenfeld. Was ist eure Verantwortung für Birkenfeld, für Baden-Württemberg, für Deutschland? Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Für Gerhard Schröder und alle, die in Hoheit sind, für euren Bürgermeister, für seine Frau, ich weiß, was es bedeutet, für eine Frau einen politisch aktiven Mann zu haben. Ich bin nicht politisch aktiv, aber ich bin aktiv, und meine Frau hat manches zu tragen. Dass wir für solche Leute beten, denn wir können dankbar sein, dass es überhaupt heute Menschen gibt, die Verantwortung tragen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Jetzt schließt sich der Kreis. Gott gibt Völker, Zeiten und Grenzen, damit sie ihn suchen. Dies ist gut und angenehm vor Gott, unser Erlöser, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Primärwille ist, dass es einem Volk gut geht, dass sie aus Dankbarkeit ihn suchen. Wenn natürlich das Volk diese Gnadenzeit verachtet, dann kann natürlich die Sache sich ändern. Ja? Also, wenn Gott von Himmel her sieht, dass ein Volk diese ganze Gnadenzeit missbraucht und alles anders tut, als ihn zu suchen, dann beschleunigt sich die Uhr. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir lange alle diese Freiheiten und alles, was wir so jetzt als selbstverständlich nehmen, weiterhin genießen werden. Oder vielleicht verachtest du die Reichtum seiner Güte, Vergebung und Geduld, weil du nicht merkst, dass Gottes Güte, nicht Gottes Strafe als erstes, sondern Gottes Güte dich dahin bringen will, dich von deinen Sünden abzuwenden. Was tun wir als Christen für die Dörfer, Stadtteile, Städte, Bundesländer und Länder, wo wir leben? Wir haben in erster Linie den Auftrag zu beten. Wer wird für das Volk und für die Politiker beten, für die Regierung, für die Polizei, für die Verantwortungsträger in unserem Land, wenn wir als Christen das nicht tun? Und wer betet, dem wird manchmal sehr deutlich, dass er auch praktisch zu handeln hat. Nun, ich habe manchen Prügeln gekriegt für das, was ich jetzt sage, auch hier in Deutschland. Ich habe Briefe bekommen, wo ich ermahnt wurde, ich soll das nicht sagen, aber ich sage es dennoch. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Christen bei den Wahlen ins Gebet gehen und beten und dann vor Gott ganz klar stehen, wie werde ich abstimmen. Denn wenn wir die Entscheidungen anderen übergeben, dann können wir nicht jammern. Wenn wir die Freiheiten, die Dinge, die wir bis jetzt genossen haben, verlieren. Denn ein Christ kann sich nicht von der Gesellschaft abschotten. Wir sind ein Teil von einer Völkergemeinschaft. Und da haben wir auch Verantwortungen. Das letzte war für die Kassette. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, 1. Timotheus 2, die Vers 1 bis 4. Oder vielleicht verachtest du die Reichtümer seiner Güte, Römer 2, 4. Wenn natürlich ein Volk nicht auf Gottes Gnade reagiert, dann kann Gott auch hart reden. Der Prophet Amos, der auch etwa zur Zeit von Jona lebte, sagt, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und Gott und der Herr hat es nicht bewirkt. Er ist nicht der Autor des Bösen, aber er kann das Böse zulassen. Ich weiß noch, wie das war am 11. September. Wir haben keinen Fernseher und ich war selten so dankbar, dass wir keinen Fernseher hatten, als am 11. September. Die Radioberichte haben genügt. Aber ich habe ziemlich schnell das Radio auch ausgeschaltet. Und ich lag auf mein Angesicht in der Stube bei uns zu Hause in der Schweiz und schrie zu Gott. Für die Menschen, die noch in diesen brennenden Gebäuden waren. Wer weiß, was alles in diesen Stunden oder Minuten oder was auch immer in ihren Herzen abgelaufen ist. Wer weiß, ob Menschen da, als sie realisierten, es sei alles zu spät, ob sie da zu Gott geschrien haben und es Versöhnung zwischen ihnen und Gott gab. Auf jeden Fall habe ich sie für sie gebetet. Ich betete für die Verwandten, für die Mütter, für die Kinder, für die Feuerwehrleute, für die Polizei, für die Sanitätsleute. Schrie zu Gott. Ich habe gewusst, hier geschieht was. Das war, wie wir aus der Mauer fielen. Ich habe gewusst, hier ist etwas im Gange. Und da erinnerte mich an diesem Vers. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt? Und da plötzlich vor Augen sah ich einen großen Poster, der zu jener Zeit gerade in der Woche vorher überall bei uns in der Schweiz aufgepflastert war an den Plakatwänden, riesengroß, ja, eine ränkelnde, halbnackte Frau auf einem weichen Bett, Werbung für eine neue Fernsehserie, Sex in the City, Sex in der Stadt. Das ist natürlich eine aus Amerika übernommene Fernsehserie, and the City in USA. Da gibt's nur eine. The city that never sleeps. Die Stadt, die nie schläft. Ein Sündenpfuhl ohne Gleichen. New York. Wer die Serie vielleicht kennengelernt hat, hoffe nicht, wird gemerkt haben, dass das Ganze in New York abspielt. Und das war, ich habe gedacht, nein, das darf nicht wahr sein. Diese Werbung kam bei uns auf in der Woche vor 11. September. Ich sage nicht, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang hat, aber symptomatisch war es auf jeden Fall. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt. Aber das war kein Grund zum Jubel. Das war kein Grund zu sagen, ja, geschieht Ihnen wohl. Ich habe geschrien für diese Leute damals. Und wissen Sie, wenn wir Christen mehr schreien würden für Weltgeschehnisse, ich weiß nicht, ob wir bewusst sind, was alles eigentlich aufgehalten werden könnte. Wir brauchen nicht alles hinzunehmen, sagen, die Seiten sind schlecht, es wird sowieso kommen. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist zu beten, dass es nicht schlecht ist. Wenn Gott hart reden muss, okay. Aber das ist nicht unser erster Auftrag. Lassen wir denselben Prophet reden. Wehe denen, die den Tag des Herrn, und das ist der Tag des Gerichts, herbei wünschen. Einmal kurz vor einer Abstimmung bei uns in der Schweiz habe ich eine alte Diakonissin, die ganz in unserer Nähe lebte, angesprochen. Schwester so und so, ich wäre bereit, sie mit meinem Auto an die Urne zu bringen, abzustimmen. Ich stimme nicht ab. Es soll den Schweizern dreckig gehen, damit sie umkehren zu Gott. Und ich habe gesagt, Schwester, was Sie da sagen, ist aber nicht von Gott. Wehe denen, die den Tag des Herrn, das heißt das Gericht, herbei wünschen. Unser Auftrag als Christen ist nicht, zu sagen, ach ja, das Böse muss kommen, also es soll nur kommen, da werden die Deutschen sich vielleicht bekehren oder weiß ich nicht was. Das ist nicht Gottes erster Wunsch. Gott will, dass wir beten, dass es gut geht. Und dass wir die Freiheiten genießen innerhalb von diesen gesicherten Grenzen, um Menschen auf die Güte Gottes und die Treue Gottes und Gottes Bereitschaft zu vergeben, obwohl wir so gesündigt haben, auch als Volk, darauf einzugehen. Das ist Gottes erster Wille. Und so können wir beten für unsere Regierungen, für unsere Schulen, für die Gerichte, dass Gott Gnade weiterhin schenkt. Und wir können auch zu Gott flehen, dass es nicht so weit kommt, dass er hart handeln und reden muss. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ist mir jedes Mal sehr bewusst, wenn ich zu diesem Thema rede, welche große Verantwortung da ist. Man kann so schnell etwas sagen, wo man nachher denkt, oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Oder nachher denke ich, oh, eigentlich hätte ich das auch erwähnen müssen. Und das ist ein sonntagmorgendlichen Predigt, der eigentlich einen Nerv trifft, wo man ganz unterschiedlich reagieren kann. Aber ich möchte bitten, Herr, dass jetzt du diese Worte nimmst und dass du weiterredest zu unseren Herzen. Dass jeder von uns weiß, angesichts dem, was wir aus deinem Wort so vielfältig gelesen haben heute Morgen, dass dieses Wort zu unseren Herzen reden kann. Dass wir wissen, was wir zu tun haben, und nicht zu tun haben. Dass in einem Gebiet, wo wir vielleicht uns gar nicht so viele Gedanken gemacht haben, oh Gott, dass du zu uns redest. Dass wir wissen, was wir für Deutschland zu tun haben. Für dieses Bundesland, für die Ortschaften, wo wir leben. Und dass wir unsere Kinder helfen, auch diese Verantwortung wahrzunehmen, dankbar zu sein, dass sie Deutsche sind und die Verantwortungen, die sie haben als Deutsche, wahrzunehmen. Für sich, für ihre Familien und für ihr Volk. Dies bitte ich im Namen Jesus Christus, dass du, Herr, weiterredest durch dein Wort zu uns. Amen.